Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss und Dr. Burak Yildirim.
Wir haben wirklich schon über viele Themen gesprochen. Wir haben über Druck beim Sex gesprochen. Wir haben über Schokolade gesprochen, über Süßigkeiten gesprochen. Wir haben über Schlaf gesprochen. Wir haben über Bewegung gesprochen. Logischerweise passend zum Podcast. Und wir haben noch nicht so richtig übers Weinen gesprochen. Das ist eigentlich unsere Chance, lieber Burak. Hallo erstmal.
Hallo, ich grüße dich.
Jetzt haben wir gerade eben so ein bisschen rumgebitzelt, aber das hat ja einen ernsten Hintergrund und es gibt eine sehr interessante mal wieder auch Studie dazu, wie das Weinen letztendlich unsere Psyche auch beeinflusst und zum Positiven wie im Negativen. Also das wird spannend auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich bin auch mal gespannt, ob da das ein oder andere Private mit rein spielt und was du so zu erzählen hast. soll keine traurige Folge werden.
Nö. Aber vielleicht eine emotionale, mal sehen.
Das könnte sehr gut sein, das könnte sehr gut sein. Sag, bevor wir jetzt beide losheulen, wie war denn dein Mental Health Moment der Woche?
Unerwartet, überraschend schön und dann im Nachgang auch emotional. Ich habe ein Trikot geschenkt bekommen. Jetzt warst du ja schon mal bei uns in der Praxis als Gast und hast dich da ja umgeguckt. Da hängt ja das ein oder andere Trikot von dem ein oder anderen Fußballer, den wir in den letzten Jahren begleiten durften durch Verletzungen und Rückschläge und Reha und so weiter. Aber ich habe ein Trikot bekommen, nicht von einem Fußballer, nicht von einer Leichtathletin beruflicher Natur, sondern von einer Hobby-Tennisspielerin.
Ups.
Und genau. Und Hintergrund war, und dann haben wir das Ganze mal so ein bisschen aufgerollt, ihr persönlicher Werdegang. Die Dame ist Ende 40. Und kennengelernt haben wir uns unmittelbar nach Eröffnung unserer Praxis vor knapp 7 Jahren. Da war sie, also wir hatten Anfang November 2019 eröffnet und ich glaube, zweite Woche ist sie damals bei uns aufgeschlagen. Karteikarten Nummer 60, also Kundin 60. Da kann man sich vorstellen, das ist ganz am Anfang gewesen. Und dann hat sie, wie so viele, damals war sie Anfang 40, hat sie einen Fragebogen ausgefüllt, unter anderem steht da drin, treiben Sie Sport, wenn ja, was? Und dann hat sie da reingeschrieben, damals mit Anfang 40, Ausdauersport. Und dann haben wir damals das Gespräch gehabt und Hintergrund war Zustand nach Bandscheibenvorfall, der wiederum auch 7 Jahre zuvor zurücklag als Erstdiagnose. Und sie sagte, ja, sie hat immer mal wieder Schwierigkeiten mit dem Rücken. Sie hat wegen des Rückens Tennis, Laufen, alles eingestellt und macht jetzt Ausdauer. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, was denn an Ausdauer? Da hat sie gesagt, Walking. Dann habe ich gesagt, also erstmal grundsätzlich super, also Hauptsache bewegen. Aber dann gesagt, für Walking sind sie zu jung. Das müssen wir ändern. Wollen sie wieder Tennis spielen? Ja, sehr gern. Sag ich, wollen sie wieder laufen? Ja, wenn möglich. Ja, aber ist ja nicht möglich. Da habe ich gesagt, gut, dann legen wir mal los. Ich habe mir das mal ein bisschen, ich hoffe, man verzeiht mir, dass es jetzt kurz, ich versuche es ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Nach dem Kennenlernen, 3 Monate später, also wir haben eine Bewegungsanalyse gemacht, haben ein Trainingsprogramm darüber aufgestellt, was sie mit Physiotherapeuten umgesetzt hat. 3 Monate, nachdem sie das erste Mal in der Praxis war, ist sie 2-mal die Woche laufen gewesen, 7x3 Minuten, um so ein bisschen wieder reinzukommen und hat leicht erste Tennisschläge gemacht auf Asphalt. 6 Monate später, 3-mal die Woche laufen, über 6 Kilometer plus Einstieg Tennis. 10 Monate später 8 Kilometer Strecken gelaufen. Dann 2022 Innenmeniskusriss, links, OP, Pause, 3 Monate später wieder hergestellt, wieder angegriffen. Und dann 2024 hat sie einen neuen Bandscheibenvorfall geschossen mit Fußheberlähmung auf der rechten Seite.
Shit.
Genau. Und dann ging es zur Frage, OP ja oder nein. Lange Rede, wurde keine OP, es ist mit Spritzen unter anderem behandelt worden, intensiver Physiotherapie. Dann hat sie sich daraus gekämpft, wieder Joggen möglich, wieder Tennis möglich, zwischenzeitlich Himmelsleiter in Pulheim, 350 Holzstufen sind das, mit einem wunderbaren Panoramablick, wenn man das geschafft hat, aber 350 Holzstufen muss man erstmal schaffen. Und dann hat sie irgendwann auch angefangen, Medenspiele zu machen, Einzel, Doppel. Und dann haben sich irgendwann zwei Damen gefunden. Eine ist sie und eine Partnerin. Und die haben sich dann, weil aus ehemaligen Jugoslawien, haben die sich das Jugo-Doppel genannt. Und dieses Trikot mit der Aufschrift Hashtag Jugo-Doppel hat sie mir geschenkt mit einer Widmung vom Walking zum Volley. Vielen Dank für alles und unterschrieben.
Mega Geschichte.
Total. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, was jemand mit wirklich mit Ziel, mit Fokus, mit Willen, mit Einsatz, mit Motivation, mit natürlich auch Unterstützung, aber du kannst niemanden unterstützen, der es nicht will. Das ist ehrlich gesagt auch vergebene Lebensmühe. Aber dieser Werdegang, das hat mir nochmal vor Augen geführt, auch ne, mit Mitte 40, jetzt Ende 40. Also wir sprechen nicht von jemandem, der 16 Jahre alt ist, aber wir sprechen auch nicht von jemandem, der 116 Jahre alt ist. Aber trotzdem, ne, wir wissen gewisse Lebensabschnitte, da ist es nun mal schwer, sich wirklich nochmal so aus dem Dreck zu ziehen und Gas zu geben. Und das hat mich sowieso die ganze Zeit, mir war das ja immer bewusst, als wir uns gesehen haben und dann kam das Knie, dann kam wieder ein Bandscheibenvorfall, wie die Dame eben beißen musste und gebissen hat. Und deshalb fand ich diese Geste auch total, also ich fand es absolut klasse. Mir hat das sehr viel gegeben. Und ich weiß nicht, ob sie zuhört, wenn sie zuhören sollte, aber das habe ich ihr auch persönlich gesagt, aber ich möchte auch über diesen Kanal auch nochmal, ich habe allergrößten Respekt vor dieser Leistung und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das als Praxisteam und dazu gehöre ja nicht ich alleine, dass wir das begleiten durften und ja. Sie dabei also einfach es geschafft haben, dass sie ihre persönlichen Ziele erreicht. Und ja, deshalb war das mein Mental Health Moment der Woche.
Ganz egal, was ich jetzt sage, es kommt lange nicht ran. Und dann, also toll, danke, dass du es geteilt hast. Das ist auch irgendwie gerne. Erfreulich, dass ja, das hat ja mit Wertschätzung zu tun, es hat mit ja, einer Art von Wiederauferstehung zu tun, ist ja alles drin, was man so mitnehmen
total.
Kann für den
total.
Alltag. Richtig cool. Aber auch ein interessanter Satz, den du gerade gesagt hast, nämlich, dass es ab einem bestimmten Alter ja auch ja, nicht so ganz einfach ist, sich wieder aus dem Dreck zu ziehen oder überhaupt, wenn man dann mal ein bisschen Pech gehabt hat, dann wieder reinzukommen in alles. Das kennt jeder von uns, mehr oder weniger, der dann mal über 20 ist. Ja, also eine schöne, richtig schöne Sache.
Vielen Dank. Wie lief cool. deine Woche? Musstest du weinen vielleicht sogar?
Ich musste, also nicht ganz, aber ich war nah dran, sagen wir es mal so. Denn es ist ja immer so bei mir, ich bin ja ein Reisender manchmal und muss dann lange und viel unterwegs sein und bin dann auch mal einfach ein paar Tage nicht dann zu Hause. Das war aber dieses Mal gar nicht so der Mental Health Moment der Woche. Dann auch das Wiederkommen, was natürlich wunderschön ist insgesamt, auch wenn man die Familie wieder sieht und wenn man auch die Tochter wieder sieht. Es war Etwas ganz, ganz anderes. Und zwar hatte ich eine Begegnung mit jemandem. Man kennt das ja von sich, man ist ja nicht so ganz frei von Vorurteilen. Und man, ja, selbst wenn man nicht dazu neigt, jemanden in eine Schublade zu stecken oder Schubladendenken generell inne zu haben, manchmal ertappt man sich ja dabei, dass man doch eine gewisse Vorstellung hat, wenn Menschen sich in einem bestimmten Umfeld aufhalten. Und muss sich immer wieder disziplinieren, das nicht zu tun. Aber so ganz frei sind wir, glaube ich, nicht davon. Egal, wie weltoffen wir sind und so weiter. Und ich habe jemanden kennengelernt, der genau so aus dem privaten Umfeld kam, den ich aber gar nicht auf dem Sender hatte, der sich aber dann bei mir mal so gemeldet hatte und so ein bisschen, ja, aus einer Welt kommt, die mir gänzlich fremd war, wo ich auch so ein bisschen Vorurteile hatte. Du kennst die Szene, das ist nämlich die aktive Fanszene. Und es ist da jemand, der quasi so der Kopf ist und mit einer langen, langen Historie. Und also sprich wieder Fußball, das ist das Thema. Und ich hatte dann irgendwie so den Eindruck, passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Also er hat sehr viel erzählt, hat sehr viel berichtet, einfach auch seine Vergangenheit. Und plötzlich wurde das sehr schnell sehr nah und sehr vertrauensvoll, was mich gefreut hat, weil es gab Dinge, die hätte mir nicht unbedingt erzählen müssen. Und plötzlich stellst du fest, weiß nicht, ob du das kennst, scheiße, ich war eigentlich ganz schön lange auf einem völlig falschen Pfad. Ich muss, und dann ist ja immer die Frage, wie geht man damit um? Ich muss so ein bisschen was revidieren. Also sprich, ganz konkret, ich weiß nicht, inwieweit du dich da immer mit auseinandergesetzt hast in deiner Fußballwelt, aber wenn man sich diese aktive Fanszene anguckt, dann kann man das sowieso nicht alles über einen Kamm scheren, weil es zu diffizil ist. Und wenn man sich dann aber einfach mal damit auseinandersetzt, wie sich sowas zusammensetzt, wie die Strukturen da so sind, dann stellt man auch fest, oder ich habe dann verstanden, warum Menschen sich dieser Fanszene anschließen. Das hat nicht eben nur was mit den Vereinen zu tun, sondern eben einfach auch mit einem Zugehörigkeitsgefühl und mit einer Art und Weise zu leben. Und letzte Woche habe ich mich dann nochmal getroffen und dann war das eigentlich gar nicht so richtig Thema. Also wir haben es nochmal gestreift und da öffnete sich aber ein Mensch. Also das heißt, über das Aufräumen von Vorurteilen, über den Dialog, über die Diskussionen öffnet sich dann plötzlich ein Mensch und erzählt dir sehr private Dinge, fragt dich auch um Rat, umgekehrt auch. Und es bildet sich da quasi eine Basis, die gut tut, für beide Seiten gut tut. Und die ein Anfang oder der ein Anfang, was ein Anfang sein kann von ja, was auch immer daraus entsteht, aber von was wirklich Gutem auf jeden Fall. Und das entsteht dann eigentlich aus dem Abbau von Vorurteilen. Von der Theorie wissen wir das irgendwie alle. Bau Vorurteile ab und wahrscheinlich wird dir Gutes widerfahren. Aber von der Praxis, wie können wir das, also wie viel Zeit, wie viel Raum haben wir im Alltag dafür, das dann auch zu tun, weil das natürlich intensiv ist, weil man da über den Schatten springen muss und all das, was damit zu tun hat. Aber das, was daraus entstanden ist, finde ich irgendwas, das finde ich wirklich, wirklich sehr gewinnbringend. Und dann ist, ja, auf diese Art und Weise ein Mensch in mein Leben getreten, der gerade im Moment auch, mit dem ich im Moment auch so meine Themen besprechen kann, kommt dann so aus dem Off raus, aus einem Missverständnis heraus. Das finde ich stark, dass sowas heutzutage noch passieren kann.
Ja. Ja, besten Dank. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber nicht, dass du losweinst jetzt. Das wollte ich dir damit nicht antun.
Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe.
Aber wenn wir bei dem Thema sind, lass uns doch da gleich einfach hart einsteigen. Was bringt dich zum Weinen? Bist du nur am Wasser gebaut?
Nee, das ist ja auch vor allem allein die Überschrift wird meine Frau sehr wundern, weil sie ist ja der Meinung bis heute, dass ich, und wir sind ja schon echt eine Stange, an Jahren zusammen, dass ich in ihrer Gegenwart noch nie geweint haben soll. Was nicht stimmt. Ich kann es aber verstehen, dass ihr das nicht aufgefallen ist, weil ich habe zum einen geweint in ihrer Gegenwart, als ich sie damals bei unserer Hochzeit abgeholt habe und zur Veranstaltung mit ihr zusammen gefahren bin. Dann habe ich bei allen drei Geburten der Kinder geweint. Aber da muss ich natürlich sagen, da ist, glaube ich, jede Frau mit sich selber beschäftigt und nimmt nicht unbedingt wahr, ob jetzt der Partner da emotional reagiert oder nicht. Aber ich finde das auch nicht schlimm, dass sie so denkt, weil de facto ist es so, dass mir Weinen sehr schwer fällt in allen Belangen. Also ob jetzt trauriges Weinen oder befreiendes Weinen, freudiges Weinen, egal wie man es nennt, mir fällt das sehr schwer. Ich kann es auch nicht erklären, weil ich bin schon ein emotionaler Mensch in allen Facetten, also von völlig teilweise auch etwas übertriebenem emotionalen Verhalten hin zu, dass ich mich auch sehr zurücknehmen kann. Aber da ist alles drin, von Romantik über Melancholie. Also ich bediene emotional eigentlich alle möglichen Weinfelder. Aber das Weinen an sich fällt mir sehr schwer. Aber ich kann es dir nicht erklären. Ich kann es jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto weinen. Es gibt ja da auch mehrere Kategorien. So nach dem Motto Weinen ist Schwäche. Werden wir heute sicherlich beleuchten, was natürlich Käse ist. Und so weiter. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist halt, weiß ich nicht, irgendwie in mir drin. Oder nicht drin. Und deshalb, bis auf diese gerade genannten Situationen kann ich dir sonst auch kaum sagen, wann ich das letzte Mal geweint haben könnte. Es gibt so mal Situationen, wo ich so ein bisschen gefühlswarm werde, dann werden mal vielleicht die Augen feucht. Ja, also gerade wenn ich so an die Kinder denke, wenn ich an die ein oder andere Situation aus meiner Vergangenheit denke, ne, wir haben hier ja auch schon mal so ein paar Wegstrecken, die ich persönlich absolviert habe, mal beleuchtet. Und da gibt es natürlich schon Momente, an die du dich auch gerne zurückerinnerst und sagst, boah, das war echt eine sehr aufregende und herausfordernde Zeit. Gott sei Dank gemeistert und da wird man schon mal so ein bisschen melancholisch, aber so, dass ich jetzt sage, was ich ja auch bei dem einen oder anderen jetzt im privaten, persönlichen Bereich kenne, ich muss jetzt mal weinen, um Druck abzubauen oder so. Sowas ist mir persönlich jetzt eher fremd. Wie ist es bei dir?
Ganz anders, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden dritten Tag irgendwie heulend auf dem Boden liege. Das ist so nicht. Aber es ist so, dass ich bin auch so erzogen worden, nicht von meinem Vater, eher durch meine Großeltern, dass also so diese üblen Sprüche, die jeder eigentlich kennt, ein Indianer kennt keinen Schmerz und solche Sachen irgendwie. Ne? Also das ist mir alles überhaupt nicht fremd. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum das bei mir anders ist oder warum ich gedacht habe, scheiß drauf, das ist mir total egal. Ich kann das auch gar nicht steuern. Also das ist Fakt. Also es gibt Situationen, die mich berühren und dann laufen mir die Tränen runter und das kann alles Mögliche sein. Das kann die Schönheit der Natur manchmal irgendwie sein. Das kann natürlich jede Begegnung mit meiner Tochter birgt Potenzial, würde ich mal sagen, weil sie einfach Dinge artikulieren kann mit ihren 3,5 Jahren, die berührend sind. Und ich meine, wenn es manchmal Aussagen gibt, da gehst du ja kaputt teilweise, wenn die so direkt wie die sind und wenn dann irgendwie was Positives kommt oder so, das ist schon, also da muss man erst, also da standhaft zu bleiben und nicht zu weinen, finde ich, ist eine große Kunst. Nein, es gibt ganz natürlich gibt es Situationen, die einfach wahnsinnig traurig sind und und an die ich mich sofort erinnern kann. Das ist irgendwie der Abschied von meinem Großonkel im Krankenhaus, wo dann klar ist, dass es das letzte Mal ist, dass man sich sieht. Sowas ist natürlich dann irgendwie harter Tobak. Genauso wie mein Vater, der neulich wirklich sehr, sehr krank war und wo ja lange Zeit nicht klar war, ist das jetzt wirklich so ernst, dass man eventuell sogar doch relativ bald einen Abschied nehmen muss. Also das waren schon Szenen, wo ich dann einfach auch nicht mehr das steuern kann. So, dann kommt das einfach raus und ist die Frage, geht es einem dann besser hinterher oder nicht? Die Frage werden wir gleich noch stellen. Ist das gesund? Ja, wahrscheinlich schon. Macht es das besser, worüber man da geweint hat? Das könnte man zumindest in Frage stellen. Aber ich erlebe das eigentlich, ich denke gar nicht mehr darüber nach. Oder ja, ich frage mich gar nicht, ist das jetzt okay darüber oder war es okay darüber, da in diesem Moment zu weinen oder nicht? Ich glaube, so richtig, es gibt wenige Situationen, wo es wirklich so richtig übel ist. Also so, dass ich dann so, also weiß ich nicht, ob, also wo man dann wirklich so zusammenbricht oder also wo das ist dann, wo es dann mehr ist, als dass einem die Tränen runterlaufen, die Backe. Sondern, also das sind dann schon Szenen, dass ich, wenn ich mich daran erinnere, mich da rauszuholen, das dauert einfach einen Moment. Also das war sicher, als ich diesen Raum verlassen habe bei meinem Großonkel, die dann die Tür hinter mir zuging, das war schon so, dass ich da, glaube ich, 20 Minuten im Auto gesessen habe und dann auch mit meiner Frau telefoniert habe und kaum sprechen konnte. So, ne? Also das ist dann schon so. Und solche Situationen gibt es. Ja, die sind durchaus da.
Ja.
Aber du, wir hatten in der Folge mit Benny Hendricks zum Beispiel einfach auch so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, das ist wahrscheinlich auch jemand, wir haben den dann nicht danach gefragt, aber das ist, glaube ich, schon jemand, dem es wahrscheinlich eher so geht wie mir, der solche Sachen auch auslegt. Ich glaube, es ist vielleicht einfach eine Typfrage, schlicht und ergreifend. Ich glaube noch nicht mal, dass die Erziehung unbedingt damit zu tun hat. Man vermutet das immer dann so als Kirchenpsychologe. ja, und du als alter Südländer vielleicht mit einem türkischen Vater, der dann auch dir in eine gewisse Härte an den Tag gelegt hat und es dann mal eine Ansage gab, wenn du geheult hast als kleiner Junge, weiß man, das liegt natürlich nah, aber ich finde sowas Unsinn. Ich finde das Quatsch.
Ja, ich glaube, dass das auch, also anders, das könnte vielleicht dazu führen, dass man jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit weint. Oder anders formuliert, jetzt im Arm der Mutter oder im Arm des Vaters, wenn so eine gewisse Disziplin da ist, die das, ich nenne es mal bewusst, obwohl es ja eigentlich Quatsch ist, aber weil es ja irgendwo auch ein biologischer Prozess ist, aber in einem Familienkreis, wo es eben verpönt ist, nicht erlaubt ist. Aber dann würde man, Verzeihung, dann würde man, denke ich, trotzdem alleine weinen. Weil man hat ja genug Zeit mit sich selbst, ob das beim Schlafen ist, ob das irgendwo, wenn man sich irgendwo draußen verkriecht oder im Zimmer verkriecht, man hätte ja genug Möglichkeiten, trotzdem zu weinen. Und deshalb glaube ich, ist es sicherlich irgendwo auch mit der Gefühlswelt zu erklären, die man so insgesamt hat. Und sicherlich ist es auch in einer gewissen Form Typfrage.
Das Ding ist ja, dass viele sagen, da, hinterher geht es dann oft besser. Und was macht denn überhaupt das Weinen mit uns? Ist es etwas Reinigendes oder ist es etwas, was uns dann vielleicht dann doch noch mehr eigentlich in die Bredouille bringt? Und ich finde ganz interessant, dass es eine Studie der Karl-Landsteiner Privatuniversität Krems gegeben hat, die Weinepisoden von Erwachsenen über mehrere Wochen im Alltag untersucht haben. Alleine das, finde ich, ist schon eine sehr lustige Idee irgendwo.
Total.
Und die Teilnehmenden, und das ist so, die haben das dokumentiert, also ihre Tränen. Und zwar direkt, als es passiert ist, als sie weinen mussten, haben sie sich ein Smartphone genommen und haben das per Smartphone dokumentiert. Und inklusive, das ist, finde ich total weird, Auslöser, Dauer, Intensität und die Stimmung danach sowie in den folgenden Minuten. Das müssten sie alles dokumentieren. Das finde ich ist schon also harter Tobak, das zu verlangen. Aber gut, sie haben es gemacht. Mhm. Und die Auswertung von 315 Wein-Episoden zeigt ein ziemlich klares Bild. Direkt nämlich nach dem Wein berichteten die Teilnehmenden weniger positive und mehr negative Gefühle. Und auch die empfundene Belastung war erstmal höher. Und mit zunehmender Intensität des Weins verstärkten sich diese Effekte.
Da haben wir den Salat.
Da haben wir den Salat. Und jetzt gibt es noch so ein paar Auslöser. Also ob das Wein als entlastend oder belastend erlebt wird, hängt stark von Anlass ab. Wer hätte das gedacht? Bei Einsamkeit oder Überforderung verschlechterte sich die Stimmung, nämlich kurzfristig. Bei bewegenden Medieninhalten, das wäre dann so mein Klassiker eigentlich, gucken Film, ja, der bewegend ist und dann, das ist auch so ein Klassiker. Da. Meine Frau und ich sitzen dann parallel nebeneinander heulend auf der Couch und wir brauchen Kleenex. Also das ist auch ein bisschen, das ist auch eine...
Ja?
Ja,
voll. Bei welchem Film?
Boah.
Ach so, egal welcher.
Wenn es so emotionale Filme sind.
Ah, okay.
So tragische Filme sind, Drama. Das ist die Kategorie Drama bei Amazon Prime, fasse ich nicht mehr an, wenn ich mit meiner Frau zusammen gucke. Weil dann weiß ich, ist der Abend gelaufen. aber pass auf, also da konnte sich die negative Stimmung durch das Weinen tatsächlich verringern bei solchen Filmen, wenn man da geweint hat. So. Jetzt gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Wer hätte das gedacht? Frauen und Männer waren nämlich anders. Die Studie hat nämlich gezeigt, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen weinen häufiger als Männer und berichten von längeren sowie intensiveren Episoden. Frauen nennen häufiger Einsamkeit als Auslöser, während Männer eher bei Hilflosigkeit oder durch bewegende Medieninhalte weinen. Und also das heißt, zusammengefasst, man kann nicht abschließend sagen, dass Tränen eine Erleichterung bringen. Entscheidend ist vielmehr der Kontext, in dem das Weinen entsteht. Und darüber würde ich natürlich gerne reden, weil das, finde ich, ist deshalb spannend, Entschuldigung, weil es nicht nur dann wieder den großen Unterschied zwischen Männern und Frauen aufmacht, sondern einen Aspekt, den ich so ehrlicherweise überhaupt nicht erwartet hätte, dass das Weinen durchaus eher als belastend empfunden werden kann und keine Verbesserung bringt. Darüber habe ich nachgedacht und das ist mir so noch nicht passiert. Also wenn ich dann geweint habe, ging es mir eigentlich immer besser. Vielleicht ist das der Frauenanteil in mir, wer weiß. Oder die Situation war immer so, dass es mir eher geholfen hat.
Oder dein Umfeld.
Oder mein Umfeld.
Also ich sag mal, ich würde behaupten, ich denke, dass viele so auch unterschreiben würden. Ich finde, Weinen ist ein sehr, wie soll ich das formulieren? Also es ist auf der einen Seite natürlich klar, es ist ein sehr emotionaler Zustand, aber ich finde, es ist auch sehr intim. Oder anders formuliert, man heult nicht einfach vor jedem dahin. Ne? Also man macht ja schon Gedanken, zieht sie eventuell zurück und so weiter und so fort. Aber was ja die Studie schon wiedergibt, ist eben natürlich, dass ob Tränen helfen oder uns eher erschöpfen oder belasten, einmal natürlich von der Situation abhängt, aber ich glaube auch vom Umfeld. Und jetzt versuche ich ja, gewisse Dinge nicht nur mit meiner Meinung zu dekorieren, ja, sondern vielleicht auch ein bisschen biologisch, vielleicht ein bisschen medizinisch. Und letztendlich ist es so, dass, und jetzt kommen wir zu dem Thema Umfeld, wenn eine Bezugsperson, die einen beim Weinen beobachtet, begleitet, tröstend reagiert, dann reagiert unser Gehirn darauf, unter anderem mit der Ausschüttung von Oxytocin. Das kennt man so ein bisschen aus Mutter-Kind-Verhältnis, das ist das sogenannte Bindungshormon. Und das Gefühl der Erleichterung kommt dann eher durch die soziale Interaktion, also mit anderen Worten, dass man sich sozial verbunden fühlt, als durch das Weinen selbst. Genauso ist es natürlich umgekehrt, weil es gibt unabhängig von der Studie, die du gerade genannt hast, auch Studien, die zum Beispiel das Weinen unter anderem untersucht haben bei Menschen mit klinischen Depressionen, die auch selbst einschätzend weniger Erleichterung durch das Weinen erfahren, weil im Grunde statt, dass eine emotionale Spitze abgebaut wird, das Weinen eher die Spirale aus Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit verstärkt. Und deshalb hängt es meiner Meinung nach eben von der allgemeinen Situation ab, um es mal sehr oberflächlich auszudrücken, aber es hängt wirklich davon ab, in welchem Umfeld man sich befindet, ob man aufgefangen wird, ob man eher alleine gelassen wird mit seinem Kummer, mit seiner Emotion. Und ich denke, dass das in erster Linie erklären würde, jetzt mal medizinisch angefasst, warum das Gefühl bei den Studienteilnehmern nach dem Weinen dann eher negativ war. Weil, ich sag mal, natürlich verbinden wir so ein bisschen damit, dass man ja Druck abbaut. Ne? Also oft wird ja auch gesagt, du kannst ruhig weinen oder wein doch mal richtig, ne? Lass es doch mal raus. Aber auch da gibt's wiederum Einschränkungen, über die man sich im Klaren sein muss, dass eben Weinen nicht immer nur Stress ausspült, was es zum Teil eben tatsächlich auch da wieder bei einem nachgewiesenen Stressabbau, in dem man sich auch wirklich befreit fühlt, ist halt so, dass gewisse Hormone und gewisse Proteine, die bei Stress ausgeschüttet werden, durch das Weinen mehr oder weniger aus dem Körper gespült werden. Aber das Weinen ist normal sehr komplex. Also ne, ist ein sehr, sehr komplexes Ventil unserer Psyche. Und es ist nicht eben damit getan zu sagen, auf der einen Seite heulen wir nicht so rum, weil vielleicht braucht die Person genau das in dem Moment, und auf der anderen Seite auch nicht jedes Mal, ja, lass es mal raus. Ne? Manchmal muss man dann vielleicht sogar innehalten und das eben auch unterdrücken.
Ja, und was ich ganz interessant finde, ist, dass du kannst es natürlich dann auch wiederum, also es ist ja immer die Frage, welche Studie liest du und wo bist du? Es gibt so viele Forschungen rund um das Weinen. Aber es gibt zum Beispiel ja auch so zwei Aspekte. Erstmal ist es ja so, du hast es gerade eben auch genannt, baut Stress ab, senkt das Cortisol-Level und setzt Endorphine frei, was die Stimmung verbessert. Und emotionale Tränen fungieren als Ventil für angestaute Gefühle, fördern das emotionale Gleichgewissen und signalisieren mit Menschen das Bedürfnis nach. So. Also auch jetzt wiederum eine andere Studie. Du kannst im Grunde genommen eigentlich ja nur immer wieder an einen Punkt kommen, nämlich, und deshalb fand ich die erste Studie eigentlich auch so gut, dass du es nicht pauschal sagen kannst. Da kommen wir eigentlich immer wieder drauf hin zurück, dass es eben situativ ist, dass es sehr stark abhängig davon auch, dann doch wieder spielt die Erziehung übrigens eine große Rolle, darüber sind sich Psychologen auch relativ einig, dass auch im Unterbewusstsein, also alle die Menschen, die damit groß geworden sind mit diesem Satz, man heult doch nicht, oder ein echter Junge heult doch nicht zum Beispiel, ja, das ist auch so ein Satz, dass sowas in uns schon auch verborgen ist, wenn wir denn so erzogen worden sind, und deshalb macht man natürlich dann auch so vieles, naja, schwer, je nach Erziehung oder auch Bodengut. Ich glaube, in Vorbereitung jetzt auf heute, ich habe mir so einen Grundgedanken, kam mir immer wieder. Wenn das Weinen etwas ist wie das Innehalten erstmal, also erstmal so wie ein Ventil, ja, stopp, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss das erstmal raus. Und danach hast du eine gute Grundlage, also es ist wie erstmal etwas rauswaschen, um dann wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Egal, ob dir das Weinen dann gut oder schlecht getan hat, aber das ist erstmal, ist dieser Nebel weg. Und es hat eine gewisse Klarheit, die einzieht. Und auf dieser Klarheit kann man ja eigentlich relativ gut aufbauen, weil man dann je nachdem auch Lösungen schaffen kann. Und ich finde, wenn man das Weinen begreift als etwas, was so eine Zäsur macht und einen rausholt aus einem Flow, der vielleicht auch nicht richtig gut ist, dann hat man eine Chance. Dann ist das quasi so dieses Ausrufezeichen, das vielleicht kommen muss, damit du hinterher ins Nachdenken kommst und Lösungen suchst. Dann wird nämlich dieses Emotionale wird dann plötzlich zu was Praktischem. Dann, finde ich, ist es eigentlich fast ideal, weil dann kann man nicht, das könnte man irgendwie sagen, wenn man die These zu Ende spinnt, meine These, dann darf man eigentlich gar nicht aufhören zu weinen, weil dann wird es immer klarer. Und du hast.
Man wird immer ruhiger.
Man wird immer ruhiger und ausgeglichener, weil man Lösungen findet für etwas, was vielleicht in einem brodelt, anstatt sich zu ärgern zum Beispiel. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass, wir haben da auch das eine oder andere Mal drüber gesprochen, dass Ärger etwas ist, was eigentlich eher ungesund ist. Vielleicht wäre es dann auch mal ganz gut, vielleicht dann doch mal irgendwie eine Runde zu weinen, um dann frisch gestärkt an die Lösungssuche zu gehen.
Ja. Wie gesagt, auch, aber wenn der Kontext passt und wenn vor allen Dingen das Umfeld oder wenn man in dem Umfeld auf Akzeptanz trifft, es ist so wie du es auch gesagt hast, mit Thema Cortisol etc. Häufig ist ja so, wann baut sich denn meistens, wenn es jetzt nicht ein freudiges Weinen ist, ne? Dann ist eher ein stressbedingtes, ärgerbedingtes, Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, dann baut sich ein gewisser Stresspegel auf. Wir kennen das, ne? Wir haben ja einmal so einen Alarmmodus, sogenannte Sympathikus, dann haben wir den Ruhemodus, den sogenannten Parasympathikus. Und dann ist es natürlich schon so, dass in dem Moment, wo man dann mal richtig heftig auch mal weint, dass dann letztendlich vom Sympathikus in den Parasympathikus auch umgeswitcht wird. Ne? Das heißt, am Ende ist es schon so, man ist zwar hinterher, das kennt man vielleicht, wenn man wirklich mal so Rotzblasen geheult hat, danach ist man platt. Also danach ist man wirklich wie ausgelaugt. Und heißt im Umkehrschluss natürlich, ne, man versucht ein bisschen bewusster zu atmen und irgendwo tritt auch eine gewisse Ruhe im Körper ein. Und was ich halt auch spannend finde, darüber macht man sich ja so gar keine Gedanken, ist ja, dass wir im Bereich der, nennen wir es mal, sozialen Kommunikation im Grunde die einzigen Lebewesen sind, die aus emotionalen Gründen heulen können. Viele sagen, ja doch, das gibt's bei Elefanten, das gibt's bei Primaten und so weiter. Aber Fakt ist, ich sage jetzt mal so ein bisschen bewusst, auf Emotion X, Y, Z sind wir wahrscheinlich, ich meine, es gibt viele Tierfilme, ich habe selten ein Tier in einem Film weinen gesehen.
Ja.
So wie wir weinen, ne? Also ich bin sehr sicher, auch Tiere sind traurig und so. Gab vor kurzem ja dieses Thema mit dem Affen, ne, der von seiner Mutter verstoßen wurde und von seiner Gruppe. Dann hat er sich, glaube ich, mit so einem Stofftieraffen angefreundet und so weiter. Da hat man aber nicht gesehen, dass dieses Äffchen schluchzend geweint hätte. Ja. Und deshalb, das ist auch ein sehr spannendes biologisches Forschungsthema. Wollen wir gar nicht zu tief eingehen. Aber ich finde, wenn man das mal berücksichtigt, dass nicht viele Lebewesen, ich glaube, darauf kann man sich einigen, dass nicht viele Lebewesen weinen können, außer uns, dass das schon wie so ein biologisches Upgrade ist. Und dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man das Bedürfnis hat zu weinen. Und deshalb sollte man das eben nicht immer nur in diesen Versionen sehen, okay, bin ich alleine oder habe ich Trost? Bin ich depressiv verstimmt oder ist das eher einfach Druck, der sich entlädt? Zum Beispiel die meiste Heulerei, also wirklich mit Abstand, habe ich beim Fußball erlebt.
Aha.
Also da ist geheult worden ohne Ende.
Ach, ohne Ende. Interessant.
Ja, und da denke ich mir auch, Leute, also etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, es ist doch nur Fußball. Mhm. Aber der Druck, der sich natürlich bei den Athleten, teilweise auch bei den Verantwortlichen aufbaut, ja, dafür brauchst du natürlich auch irgendwo ein Ventil. Und du kannst nicht immer jemanden umpumpen, das gibt 2 gelbe Karten und damit gelb-rot. Du kannst nicht 3 Tore in jedem Spiel machen, um deine Emotionen rauszuballern. Das heißt, dann muss dieser Druck auch weg. Ne? Und es ist auch nicht immer nur gewesen, wenn jemand, also wenn eine Mannschaft verloren hat und die haben dann aus Traurigkeit geweint, sondern wirklich, wenn auf einmal du bist in der Kabine, guckst in die Ecke, da sitzt einer und heult Rotz und Trotzblasen. Und da denkst du dir, why? Ja, aber im Grunde ist es nun mal wirklich eine Möglichkeit, und das sollte man dann eben auch als biologisches Upgrade dann sehen und nutzen, dass man die Möglichkeit hat zu weinen.
Finde ich sehr interessant, vor allen Dingen, also jeder, der mal irgendwann in einem Fußballstadion war, der weiß eigentlich, was, also wenn man das jetzt mal von dieser, aus dieser Perspektive raussieht, dann weiß man, was das für, was das mit Menschen machen kann. Also wenn du 50.000 Menschen in einem Stadion hast und es geht um so ein Fußballspiel, du siehst, welche Kräfte auch unter den Fans zum Beispiel, was das für Energien sind, die da freigesetzt werden.
Enorm.
Das ist ja nicht nur einfach ein Fußballspiel. Also für die, die irgendwie mit Fußball nichts am Hut haben, macht's trotzdem mal. Weil ich hatte jetzt gerade am Wochenende hatte ich jemanden dabei, der grundsätzlich irgendwie schon auch sehr aktiv ist im Fußball und Fußballfan ist und so. Aber es war nochmal eine andere Gewalt da in Köln im in einem Rhein-Energie-Stadion zu sein. Das ist natürlich auch sehr speziell. Aber es ist eine wirklich eine Wand von Emotionen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, oder von Kraftfeldern, das ist so sein, wenn ich mir vorstelle, du bist da unten und stehst da als Fußballspieler. Alle 2 Wochen. Zu Hause. Die Erwartungshaltung, der Druck, die Medien letztendlich auch, aber auch die Fans, diese Energie, die du da spürst, wenn du da auf dem Platz stehst. Das muss gewaltig sein. Und ich glaube, dann bist du auch sehr schnell in so einem Modus von Versagensängsten. Druck auch, dass du hier liefern musst. Ne? Und nicht nur, dass der Verein das von dir erwartet, sondern eben einfach auch die Fans. Und wenn du dann mal so siehst, wie der ein oder andere Fan sich dann vielleicht auch mal Spieler mal krallt und was da für eine Wucht dann da ist, das ist nicht zu erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Was ich aber nochmal sagen wollte, es gibt ja aus dem Bereich auch der Märchen oder der Geschichten werden Tränen eingesetzt als etwas sehr Positives. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, zum Beispiel Grimms Märchen, Rapunzel. Da heilen Rapunzels Tränen die blinden Augen ihres Prinzen. Und bei Harry Potter in der Reihe, da haben die Phönix-Tränen eine Heilkraft, wenn man sich daran erinnert. Also ich glaube, dass das, wenn man sich mal so einen Querschnitt nimmt, dann sind Tränen eigentlich eher positiv besetzt. Da kannst du jetzt noch weiter einsteigen und dann findest du immer mehr Material eigentlich. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch gut, wenn man sich sowas einfach auch mal nochmal vornimmt, wenn man auch nochmal sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt. Also auch gerade dann, wenn's schwerfällt, zu weinen. Ich glaube wirklich, das ist auch so eine Kultur zwischen mir und meinem Vater übrigens, by the way, fällt mir ein, dass wir es jetzt irgendwie auch nicht so richtig toll finden zu weinen. Also es ist jetzt nicht so, dass das unser Hobby geworden ist und dass wir sagen, yippie, wann ist es denn endlich wieder so weit? Aber wir haben auch Momente, wo es überhaupt nicht zur Debatte steht, ist es jetzt okay zu weinen oder nicht okay zu weinen, sondern man tut es auch. Und ich finde auch, Tränen bringen Nähe, wenn man den richtigen Menschen dann findet, mit dem man zusammen weint. Das hat schon, weil du gerade gesagt hast, Das ist auch was sehr Privates. Und das ist es in der Tat. Es gibt kaum was Privateres als das.
So ist es. Und deshalb ist es ja auch wichtig, meiner Meinung nach, in dem Moment, wenn sich jemand entscheidet zu weinen, dass man das auch völlig aus Sicht der Betrachter eben nicht versucht zu werten. Ja. Wir haben natürlich immer noch so Themen. Ich glaube auch, das ist etwas, was leider immer noch so ein Kompetenzthema ist, dass man aus der Arbeitswelt, aus dem öffentlichen Raum, auf der Showbühne, in den Medien immer noch so ein bisschen das unbewusste Vorurteil hat, dass Tränen eher ein Zeichen für Kontrollverlust ist oder sein kann. Und die Kontrolle zu behalten, ist immer noch in vielen Bereichen die soziale Währung Nummer eins. Und deshalb glaube ich, ist es schon erstmal wichtig, das, was unser Gehirn normalerweise unmittelbar macht, wenn wir jemanden weinen sehen, das ist, es springt in den Hilfsmodus. Und ich glaube, das muss man erstmal auch laufen lassen, ohne Wertung, ohne sich in einem Umfeld oder eines Umfelds klar zu werden, wo es eventuell auf Leistung ankommt, auf Souveränität, auf Haltung und so weiter und so fort, sondern dass man eher wirklich sagt, das ist jetzt kein Systemfehler, der da gerade stattfindet, wenn jemand weint, sondern da braucht jemand Unterstützung. Und interessant ist, dass du die beiden Märchen und Harry Potter ist meiner Meinung nach auch ein Märchen genannt hast. Es gibt einen sehr, sehr alten, sehr, sehr schönen Spruch über Tränen von einem libanesischen Dichter. Khalil Gibran heißt dieser Mensch, 1883 bis 1931 lebend, der gesagt hat, es muss etwas seltsam Heiliges im Salz sein, ist es doch in unseren Tränen und im Ozean. Und das bringt es meiner Meinung nach schön zusammen, dass auf der einen Seite es etwas Verwundbares zeigt und auf der anderen Seite aber etwas ist, was uns zu etwas Besonderem macht. Mhm. Ja, gerade im Verhältnis oder im Vergleich eben zu anderen, zu anderen Lebewesen auf diese Art und Weise. Und ich denke, dass die ein oder andere Träne, die man so im Knopfloch hat, auch ich, die darf ruhig mal raus.
Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist ein richtig schönes Schlusswort eigentlich für diese. Mehr, lassen wir das einfach genauso stehen. Finde ich sehr gut, sehr gut. Mein Lieber, dann einmal durchatmen und vielleicht übers Wochenende. Und am kommenden Freitag können wir uns schon wieder mit einer neuen, frischen Ausgabe. Und wir schicken euch ein paar Tempotaschentücher rüber. Hoffen wir, dass euch die Folge eher inspiriert hat, anstatt zu Weinen gebracht. Und wenn das so ist, dann ist auch das völlig in Ordnung.
Definitiv. Vielen Dank. Ein wunderschönes Wochenende an alle. Vielen Dank, Mike.
Und danke dir. Bis bald. Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.